Ich frage mich, warum man so eine Prüfung nicht Anfang der Sommer- und Anfang der Winterpause macht, um dann Zeit haben zu reagieren vor Heimspielen und nicht mitten in der Saison. Das ist eine Geschichte. Die andere ist, dass es in Schalke natürlich so ankam, dass oh, Absage droht und dann wollen wir aber gerne wiederholen zum Termin, der für uns ganz schlecht ist.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Folge 236 und die erste Folge nach dem Holzleimbinder, wo mit Sicherheit noch keiner vorher wirklich gewusst hat, dass dieses Fachwort einmal die Geschicke des VfL Osnabrück und der zweiten Fußball-Bundesliga so derart beeinflussen kann, wie es in den letzten Tagen der Fall war. Wir begrüßen nach der feststehenden Verlegung des Spiels des VfL Osnabrück gegen den FC Schalke 04 auf den kommenden Dienstag, 18.30 Uhr ins Millerntor-Stadion ohne Zuschauer, zwei Gäste, die die letzten Tage genauso wie wir intensiv mitverfolgt haben und aus erster Hand auch berichten können, wie denn die Stimmung vor Ort war. Da gehen die ersten Grüße erstmal an den uns zugeschalteten Jörg Seweneik in den Ruhrpott. Hallo, moin.
Hallihallo, Glück auf.
Du bist Co-Stadionsprecher und seit 1962, hast du schon gesagt, im FC Schalke 04 angeschlossen, in der alten Glückkampfbahn schon unterwegs gewesen und seit längerer Zeit auch freier Mitarbeiter des Vereins, richtig?
68, weil 62 bin ich geboren, aber seit 68 dann mit Papa an der Hand, ne? Der Klassiker.
Sehr gut.
Dann Stanley Buda erlebt und tja, mein Herz verloren.
Wunderbar.
Und ja, also ich bin Freiberufler, arbeite für alle möglichen Auftraggeber, aber eben auch immer wieder für den FC Schalke.
Und hast uns dann, gibt uns dann die Möglichkeit, auch aus erster Hand zu uns mitzugeben, wie denn in Schalke so die letzten Tage verlaufen sind und aufgenommen sind. Das nehmen wir nämlich gerne mit. Für die Osnabrücker Perspektive haben wir Christian Harpenau eingeladen, bekannt aus der Fanszene des VfL Osnabrück. 52 Jahre alt, glaube ich.
53, ja.
53, okay. Dann falsch ausgerechnet, aber dann nimmst du es als Kompliment mit.
Sehr gut. Dankeschön, ja.
Bekannt auch aus der lockeren Vereinigung, kann man ja sagen, Mythos Bremer Brücke.
Genau.
Auch schon mehrmals auch bei uns zum Podcast gewesen, zu diversen Themen, immer wenn Fanbelange berücksichtigt worden sind, was heute ja auch der Fall sein wird, weil eben die Zuschauer ausgeschlossen sind. Und ja, wir haben gesagt, wir gehen einfach mal die Ereignisse der letzten Zeit durch. Und wenn ich wir sage, meine ich auch meinen Kollegen Malte Golsche, der hier rechts neben mir sitzt. Als programmatischer durch den Programmführer heute, Benjamin Kraus, kann ich sagen, wir fangen an mit dem Dienstag, weil da wurdest du auf einmal, Malte, quasi abberufen zu einem Pressegespräch an die Bremer Brücke am Dienstagabend. Damit kam offiziell dann der Stein so ein bisschen ins Rollen. Vielleicht kannst du einfach zu Anfang mal berichten, was da los war am Dienstagabend.
Genau, also für uns war das, also wenn man mal ein bisschen aus dem Redaktionsalltag plaudern darf, war das ja sogar ein relativ entspannter Tag, weil am nächsten Tag kein Printerscheinungstermin war. Das heißt, wir haben uns den Tag auch so ein bisschen vorgenommen für eine ziemlich lange Sitzung, aus der du dann irgendwann rausgestürmt bist mit den Worten, ich muss jetzt wirklich arbeiten. Und da war für uns klar, irgendwas ist im Busch. Dann kam die Meldung des VfL, die Einladung zum Pressetermin. Da bin ich dann hin mit der Kollegin Susanne Vetter, die dann auch die letzten Tage in der Berichterstattung mit im Boot war. Und wir sind dann zur Bremer Brücke gefahren, wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Also wir wussten, es gibt wohl irgendwie ein Problem und womöglich wird das Spiel verschoben. Das war jetzt so die erste Info, die wir halt hatten. Dann sind wir halt hingefahren und dann wurde uns erklärt, ja, im Stadion an der Bremer Brücke wird an diesem Wochenende auf gar keinen Fall Fußball gespielt, denn es gibt Probleme mit dem Dach. Dann fiel das erste Mal das Wort Holzleimbinder, wo wir dann beide einmal kurz Fragezeichen in den Augen hatten und Stadtbaurat Otte dann einmal erklären musste, was es damit denn genau auf sich hat. Also zugegen waren die Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Geschäftsführer Michael Welling und sein Kollege Philipp Kaufmann und halt eben Frank Otte. Genau, und dann wurde erklärt, dass an der Bremer Brücke halt Gefahr für das Leib und Leben der Menschen besteht, wenn denn dort jemand unter dem Tribünendach steht und auch darüber hinaus. Das ist wichtig, da kommen wir gleich dann auch noch zu. Und wurde darüber gesprochen, wurde erklärt, wo und wie die Zusammenhänge denn dann tatsächlich sind, nämlich dass an der Bremer Brücke momentan kein Fußball gespielt werden darf, beziehungsweise dass die komplette Stadionnutzung untersagt ist. aus genau diesem Grund, dass die, dass diese Holzlammbinder ja möglicherweise morsch sind, beziehungsweise auf jeden Fall, dass bei der tonusmäßigen Prüfung Wasser ausgetreten ist. Es wurde in die Holzlammbinder reingebohrt, dann ist Wasser ausgetreten und das deutet natürlich darauf hin, dass da irgendwas so sehr nicht in Ordnung ist, dass die Nutzung zu untersagen ist. Das hat die Stadt dann getan. Am Dienstag zunächst mündlich und dann am Donnerstag auch schriftlich. Und ja, dann gab es noch einen kurzen Rundgang ins Stadion. Wir haben uns das Ganze einmal kurz aus sicherer Entfernung, nämlich vom Dach der Nordtribüne, das ja, wie Osnabrücker sicherlich wissen, später gebaut wurde und somit halt auch baulich von den anderen Stadiondächern, nämlich den von der Ost-, Süd- und Westtribüne abgegrenzt ist. Das ist wichtig. Genau, von dort haben wir uns das Ganze dann einmal angeschaut und haben gesehen, wie der VfL jetzt zunächst erstmal das Stadiondach abgestützt hat, nämlich mit so Gerüstständern, die dann eben die Holzlammbinder abstützen. Das
sieht ein bisschen aus wie im Rohbau, ne?
Kann man vielleicht genau sagen. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also wenn so Holzbalken gerade eingesetzt wurden und aber noch nicht ganz, ganz sicher verankert sind, so sieht das da momentan so ein bisschen aus. Ja, und die Stimmung war so ein bisschen, wie soll man sagen, am Boden. Denn das bedeutet halt eben nicht nur diese kurzfristigen Folgen für das Schalke-Spiel, über die wir dann eben gleich auch noch sprechen, sondern vor allem für den VfL Osnabrück dann eben eventuell auch langfristige Folgen, über die dann noch nachzudenken sind.
Mhm, was man macht. Kurzfristig vielleicht noch wichtig, die Nutzungsuntersagung gilt fürs ganze Stadion, eben weil sogar diese drei Tribünendächer betroffen sein könnten, Nord, Süd und West, Nord, Süd und Ost.
Genau.
Süd, Ost und West, so ist es richtig, Süd, ja, Ost und West. Bei Ost ist es safe und bei den anderen muss man halt nochmal genau nachgucken. Heißt also, es würde auch, und das ist ja auch wichtig in der aktuellen Diskussion, weil relativ viel durcheinander geht, können wir gleich mal aufklären, also auch ein Geisterspiel an der Bremer Brücke wäre nicht möglich, weil halt das Feld auch gesperrt ist.
Genau, also Stadtbaurat Otter hat das dann eben so erklärt, die Dachkonstruktion, also die sozusagen alte Dachkonstruktion mit Ausnahme der Nordtribüne, ist so miteinander verbunden. Diese Holzlammbinder sind in allen, die Dachkonstruktion ist überall gleich. Die Holzlammbinder sind in allen drei Stadionteilen sozusagen verbaut. Und diese Dachkonstruktion von Ost bis West sozusagen ist miteinander verbunden. Das heißt, kracht ein Teil der Osttribüne ein, ist es nicht ausgeschlossen, dass sich das durch das ganze Stadion sozusagen wie so ein Dominoeffekt durchzieht. Und dazu kommt die Gefahr, dass Dachteile eben auch aufs Feld sozusagen krachen könnten. Das heißt, selbst wenn da niemand mehr unter diesen Tribünen steht, heißt das nicht, dass die Spieler gefahrlos Fußball spielen könnten.
Jörg, wie hast du das aufgenommen? Ne? Ihr Schalke 04 Abstiegskampf, der Verein, der pulsiert, lebt wie üblich und dann kachelt am Dienstagabend so eine Nachricht rein.
Ja, das war natürlich eine Geschichte, wo man sagt so, oh, was ist denn da los? Ich finde die Bremer Brücke ein tolles Stadion. Ich habe da immer sehr gerne gearbeitet. Allein dieser Oldschool-Flair da mitten im Wohngebiet. Diese englische Anmutung da. Fans, die immer hinter ihrer Mannschaft stehen, Hütte immer voll und so. Klasse Nummer, weil ich ja auch ziemlich oft, als die noch zweite Liga gespielt haben und DSF-Sport1 noch die Rechte hatte, war ich öfter da für Interviews und so. Also bin ich immer gern hingefahren. Insofern hört man das ungerne natürlich, wenn in so einem Stadion so ein großer Mangel ist. Und gut, da wusste ich noch nicht, dass die anderen beiden Tribünenseiten da auch von betroffen sein können und dass unter Umständen wir darüber reden, dass auf drei Seiten abgerissen werden muss oder so. Ne? Damals hat man gedacht, bei diesem ersten Hören, oh, eine Tribüne, ein Dach, okay, ne, machen sie dann irgendwann, und wenn es erst in der Sommerpause ist. Aber da habe ich dieses Problem, dass vielleicht der Fortbestand der Bremer Brücke gefährdet sein könnte, noch gar nicht gesehen. Insofern war das jetzt so ein, doof, was jetzt? Ne? Erstmal nicht der große Schock oder so. Erstmal fragen, wie kann es denn jetzt weitergehen? Mhm.
Wie hast du es wahrgenommen, Christian? Als Osnabrücker, wo man an der Bremer Brücke ja wahrscheinlich sogar noch mehr hängt. Jörg hatte ja das Flair des Stadions eindrücklich gut beschrieben, aber als Osnabrücker ist das ja schon ein Stich ins Herz. Ne?
Ja, das ist schon, wenn der Gast schon sagt, dass das ein schönes Stadion ist und viele Emotionen da drin sind, dann ist das natürlich für einen Osnabrücker, der dann auch noch in dem Stadtteil wohnt. Ich komme bei jeder Fahrt in die Stadt am Stadion vorbei, ist das natürlich ja wirklich eine Katastrophe. Und im ersten Moment habe ich das dann auch nicht so richtig gecheckt, was das eigentlich bedeutet. Und dann wurde relativ schnell klar, okay, das ist eine größere Operation und jetzt ist der Korken von der Flasche, jetzt ist das Thema Stadion, Neubau, Sanierung, ja, jetzt ist das ins Rollen gekommen und jetzt haben wir ein großes Problem hier am Standort Osnabrück. Nicht nur für die zweite Liga, für die nächsten Spiele, sondern das wird nicht eben schnell zu korrigieren sein, wahrscheinlich. Und ja, und die Initiative Mythos Bremer Brücke erhalten, die gibt's ja schon lange und ja, wir haben mit dem letzten Aufstieg, war das ja eigentlich ein ganz großes Thema. Da wurden ja auch gewisse Studien ins Leben gerufen. Und da haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass dieser Standort an der Bremer Brücke erhalten bleibt. Nicht in der Form, wie er heute ist, das ist unrealistisch, aber dass wir an dem Standort bleiben und dass wir nicht irgendwo auf die grüne Wiese gehen. Das war uns wichtig, dass ja wir diesen Flair, dieses ja fast schon einzigartige, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Stadien, die mitten in der Stadt sind, Bochum oder auch St. Pauli, die haben das dann auch, Grünwalder Straße. Das sind natürlich auch immer Ziele, wo alle Fußballromantiker gerne hinfahren. Und ja, dieses Alleinstellungsmerkmal, das wollten wir schon ganz gerne erhalten. So, und ja, das war schon ein Schock. Also kann man nicht anders sagen. Und in den Gruppen, in den WhatsApp-Gruppen der verschiedenen Fangruppierungen, in denen ich bin, da ging es dann auch direkt ab. Also da waren dann ruckizucki irgendwie 80, 90 Nachrichten hatten sich da eingesammelt, wenn man das Ding mal eine Viertelstunde in der Ecke gelegt hatte.
Es ist ein Wendepunkt ein bisschen, ne? Weil davor hat man schon immer gewusst, okay, es gibt Probleme, dann ist im Prinzip in jeder Spielpause, Sommer-Winterpause so ein bisschen rumgebaut worden, rumgebastelt worden, dass es halt weitergeht und jetzt ist das erste Mal so ein Punkt erreicht, wo man halt weiß, jetzt geht's nicht mehr.
Also das muss man vielleicht nochmal erwähnen, also ich habe das eben anklingen lassen, aber das vor allem, das, also genau wie du sagst, an den Stadion oder am Stadion wird im Grunde permanent irgendwie gebaut und Löcher gestopft und so weiter, aber das Stadiondach ist grundsätzlich ja eigentlich schon seit Ewigkeiten Thema und wird seit Ewigkeiten auch turnusmäßig geprüft. Dieser Prüfungsrhythmus wurde irgendwann verringert von alle 5 Jahre auf alle 2 Jahre. Und dann irgendwann auf einen jährlichen Rhythmus. Bei der letzten Prüfung ist das Dach nicht beanstandet worden. Auch die Holzlämmbinder wurden da natürlich geprüft. Da gab es keine Beanstandung. Und jetzt eben bei dieser aktuellen Prüfung sind halt eben diese massiven Probleme aufgetaucht, um das nochmal klar darzulegen. Denn das, auch das ist in der Diskussion so ein bisschen verrutscht zum Teil, wo es dann hieß, ja, der VfL weiß über Mängel am Stadion Bescheid. Ja, das ist so, dass die Mängel an diesen speziellen Holzleimbindern an genau 4 von etwas mehr als 40 im Stadion so massiv sind, dass die Nutzung des Stadions untersagt wird. Das ist eine neue Dimension, die der Verein auch so nicht vorhersehen konnte, wie die Behörden das gesagt haben.
Okay.
Wann ist das denn bekannt geworden? Letzte Woche schon?
Das Gutachten wurde durchgeführt in der letzten Woche. Dann gab es sozusagen, dann wurde noch ein Holzexperte hinzugezogen, der dann diese entsprechenden Bohrungen durchgeführt hat, von denen ich berichtet habe. Dieses Gutachten ging dann erstmal an die Stadt. Die Stadt hat sich das dann, hat dann das Gutachten sozusagen sich vorgelegt, hat das angesehen und hat dann mit dem VfL gesprochen Anfang dieser Woche und am Dienstag. Entsprechend wurde dann eben die Nutzung erstmal untersagt.
Also das Thema ist wohl aufgekommen Ende vergangener Woche so grundsätzlich, aber diese, so wie ich es verstanden habe, um es konkret zu machen, diese finale Bohrung, ihr habt ja berichtet von diesem spannenden Moment, der es wohl dann auch im Stadion gegeben hat, dass da jemand ins Holz bohrt und dann feststellt, ey, da kommt Wasser raus. Ja. Und deshalb ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es da in diesen Holzbalken Schimmel gibt. Und dann wurde gehandelt. Gut, und dann ist erstmal spannenderweise so 1,5 Tage wenig passiert, weil Feiertag war, also Dienstagabend Nachricht rausgegeben, Pressegespräch, DFL informiert worden, Gegner offenbar auch schon am Tag vorher, dann eben am Montag, als es klar war, okay, es könnte eskalieren, hat wohl Schalke dann das Zeichen bekommen. Das haben sie ja unter anderem in der Mitteilung, die sie jetzt heute ganz, ganz aktuell nochmal versendet haben, auch nochmal klargestellt. Reagiert werden konnte dann zumindest offiziell erst am Donnerstag wohl seitens der DFL, weil die, Malte, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Nutzungsuntersagung in Papierform vorliegen haben mussten.
Ja, so ist
willkommen
es.
Willkommen in Deutschland.
Genau, willkommen in Deutschland. bürokratisch muss alles seinen Gang gehen. Genau wie ich eben gesagt habe, die Nutzungsuntersagung besteht seit Dienstag in mündlicher Form, aber da lag dann eben noch der Feiertag am Mittwoch dazwischen. In schriftlicher Form ist sie dann eben erst am Donnerstag bei der DFL eingegangen. Das heißt, die DFL hat sich offiziell eigentlich dann eben auch erst am Donnerstag in die ganze Diskussion einschalten können. Ja, wenn man so will, scheiße gelaufen.
Dann lasst uns mal versuchen, die Diskussion jetzt aufzutrennen, dass wir jetzt vielleicht erstmal aktuell über die Ereignisse sprechen, die eben seit Donnerstag in den letzten ein, zwei Tagen passiert sind. Da ist ja richtig viel passiert. Und dann ganz am Ende nochmal über die Langzeitfolgen, gerade mit Blick auf die Brenner Brücke, was du schon angesprochen hast, Christian. Die DFL hat ja reagiert, Jörg, und gestern Abend das Spiel dann angesetzt. Und zwar relativ zügig. Haben wir dann auch überlegt, so wie hast du diese Ansetzung bewertet? War das schon ein Punktsieg für Schalke? Weil Schalke wollte ja ursprünglich am liebsten direkt auch am Wochenende weiterspielen. Aber so haben sie ja zumindest es hinbekommen, dass sie nicht im letzten Spiel, zwischen den beiden letzten Spielen eine englische Woche haben, was ja der Wunsch des VfL ursprünglich gewesen ist, nämlich am 15. Mai zu spielen.
Ja, also das war das, was Schalke nicht wollte. Das ist ja auch klar, also nachvollziehbar, glaube ich, ne? Dass du nicht jetzt zugucken möchtest, wie die anderen punkten, um dann in 8 Tagen 3 Spiele zu haben, wo das Ganze dann vielleicht nochmal eine Dramatik kriegt und fehlende Regeneration und so weiter und so fort. Eben auch nicht mehr der Wettbewerb ist, der es eigentlich sein sollte. Deshalb ist ja klar, dass von Schalker Seite aus gefragt wurde, als erstes können wir am Samstag woanders spielen. So, dann soll es ja einen Zweitligisten gegeben haben, der gesagt hat, jo, können wir bei uns machen. Warum das dann nicht zum Tragen kam, weiß ich nicht. Das wäre eigentlich die Geschichte gewesen. Also Samstag und mit Zuschauern. So, jetzt haben ja die Osnabrücker in ihrer ersten Stellungnahme, glaube ich, gesagt, unser Ziel ist es, beide Spiele an der Bremer Brücke stattfinden zu lassen. Ne? Und damit war diese Geschichte natürlich von deren Seite aus weg. Der Samstag. Und durch die Geschichte mit dieser schriftlichen Nutzungsuntersagung war auch für die DFL, aus den Bestimmungen her, dass das 4 Tage vorher festgelegt werden muss, wo unser Spiel stattfindet, das für die auch nicht mehr möglich.
Genau, das beantwortet ja deine erste Frage. Also, es gab wohl diesen Vorschlag, aber er war letztlich ja total irrelevant, weil erst am Donnerstag offensichtlich entschieden werden konnte und dann hätten die 4 Tage für Samstag ja nicht mehr gereicht. Also damit war der Samstagstermin ja ganz offensichtlich komplett tot. Von vornherein schon, ne?
Ja gut, aber das liegt ja wahrscheinlich daran, dass nicht jeder diese DFL-Statuten genau kannte und das wahrscheinlich auch der VfL ja nicht wusste. Sonst hätten die ja schon Montag sich gemeldet und nicht erst, damit das am Dienstag dann schon irgendwo vorliegen kann und nicht erst am Donnerstag, dass da am Mittwoch ein Feiertag, das wusste ja jeder.
Ja, das
dann wären die 4 Tage noch gewährleistet gewesen.
Das Problem sozusagen wäre dann mehr oder weniger der Stadt Osnabrück zuzuschieben gewesen, denn die Stadt Osnabrück ist ja sozusagen die ausführende Behörde, die Nutzungsuntersagung ausgesprochen hat. Heißt, die Stadt Osnabrück, die sich dann ja erst am Dienstag sozusagen mit der Nutzungsuntersagung gemeldet hat, hätte dann, ja, wenn man das Spiel unbedingt am Samstag hätte über die Bühne bringen wollen oder müssen, hätte sie sich dann am Montag melden müssen. Ne?
Ja, ja, aber der VfL das ja auch nicht wollte, am Samstag zu spielen, sondern ne, lieber später und an der Bremer Brücke gab es dann da mehrere Leute, die kein Interesse dran hatten.
Ja, wobei das es man, so, ja. So wie der zeitliche Ablauf jetzt war, war es einfach auch nicht möglich, das Spiel am Samstag anzusetzen. Also das muss man an der Stelle dann, glaube ich, schon festhalten, weil eben die Nutzungsunterlassung, warum auch immer, aber sie ist halt erst am Donnerstag in Frankfurt angekommen. Christian, du wolltest was sagen?
Ja, genau, es muss ja auch seriös sein. Also die Bohrung hat ja offensichtlich erst am Montag stattgefunden. Da muss das ja alles verschriftlicht werden, bis das dann dahin geschickt werden kann. Und wenn das dann auch in Schriftform passieren muss, dann hat man auch gar keine Chance, das vor Donnerstag dahin zu bringen. Dann wäre Montag der... Habe jetzt richtig gerechnet, ja, Montag wäre der richtige Tag gewesen, wo es hätte stattfinden können. Und von daher kann man, glaube ich, der Stadt, das ist ja auch eine Entscheidung, die man da trifft, keinen Vorwurf machen. Und dem Verein finde ich auch nicht, weil natürlich ist das Bestreben, zu Hause zu spielen. Ja, gerade in der Situation, in der der VfL gerade ist.
Sie hatten, also das ist auch eine Geschichte, die uns, gebe ich auch ganz ehrlich zu, noch relativ schwer fällt, das zu bewerten, ob es denn wirklich eine Möglichkeit gäbe, das Problem zu lösen bis zum 15. Mai. Wird sich dann vielleicht auch zeigen, was letztlich auch mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC am 19. Mai passiert, das ja nach wie vor an der Bremer Brücke angesetzt ist. Auch da wird es ja dann spannend sein, wie man vielleicht, jetzt wo man aber auch weiß, es geht nur noch um ein Spiel, weil man das zweite Heimspiel gegen Schalke jetzt ja eh woanders stattfinden lassen muss, wie man da dann vielleicht vorgeht. Unabhängig davon, Jörg, hat Schalke ja dann zumindest es auch, um nochmal die Frage von gerade aufzunehmen, es geschafft, das eben zu verhindern. Ne? Also das Worst-Case-Szenario aus Königsblauer Sicht, die englische Woche am Ende, diesen Argumenten ist die DFL ja gefolgt und man kann dann schon aus sportlicher Sicht, wenn man jetzt rein den Termin betrachtet, sagen, ja schon aus vielleicht nachvollziehbarem Grund. Ne?
Jo, aber was heißt, Schalke hat geschafft? Also die Nachteile für Schalke sind weniger groß gewesen. So.
Ja, genau, weil die englische Woche vermieden worden ist. Ist es denn jetzt gerade so, die Frage war, kam das denn dann eher als ja, positive Meldung auf Schalke an? Oder war man zu dem Zeitpunkt dann doch eher noch sauer, dass man, weil man gesagt hat, boah, wir wollten aber Samstag eigentlich, also sprich diesen Samstag?
Nein, also wenn klar ist, Samstag geht's nicht, dann ist ja der nächste Dienstag das, was man als ja bestmögliche schlechte Lösung haben kann. Insofern war das okay und hat natürlich keiner, aber auch gar keiner damit gerechnet, dass das ohne Fans stattfinden könnte. Mhm. Ne? Mhm. Denn da ist auch klar, dass Schalke überhaupt kein Interesse daran haben kann, dass das Ganze ohne Fans stattfindet. Denn überall, außer in Osnabrück natürlich, aber überall woanders, weißt du, wird es ein Heimspiel für Schalke.
Ja. Genau.
Ob Hannover, Bremen oder St. Pauli, ist egal.
Das stimmt. Und deswegen ist es auch echt das ist auch ein Punkt, warum es so erstaunlich ist, wie es gelaufen ist. Versuchen wir es mal so ein bisschen chronologisch durchzugehen. In der DFL-Mitteilung am gestrigen Donnerstag um 18.15 Uhr, glaube ich, ist sie rausgeschickt worden, stand ja ein spannender Satz drin, Christian, da stand drin, vorgesehen ist das Millantor-Stadion in St. Pauli. Also die Anstoßzeit war klar definiert. Und jetzt ist dieses Wort vorgesehen. Ja, wie interpretiert man denn das? Ist das auch schon safe oder ist das, was ist das genau? Weil ich glaube, an diesem Wort hängt relativ viel.
Also für mich war das in der Pressemitteilung nicht klar. Das, also der Termin war klar, aber das war noch alles unter Vorbehalt. Ich habe dann gelesen, dass viele Schalker schon Hotels gebucht haben. Ich habe bei meiner Schwester angerufen, gesagt, du, ich komme und ich muss bei dir pennen. Ja, das haben wir alles schon organisiert. Aber ja, richtig sicher war das alles noch nicht. Und dann kam ja auch Gerüchte auf, dass der VfL bemüht ist, eine Lösung zu finden, die näher dran ist, um noch mehr Leute auch ins Stadion zu kriegen. Und das ist ja auch, je weiter wir dann in Richtung Süden kommen, ist es ja auch besser. Ich meine, wenn wir Richtung Bremen oder Hannover kommen, ist es auch für die Schalker besser. Da können die auch eine ganz andere Fanbase mobilisieren. Und von daher finde ich das ehrenwert, das zu tun und ja, das Millantor-Stadion dann auszuschließen. Erst habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht auch ein ganz abgebuffter Zug. Dann bleibt man da in Hamburg und dann hat man noch ein Spiel in Hamburg vier Tage später. Aber ja, also das war für mich nicht verbindlich in dem Moment. Und für mich klar, die prüfen hier noch Alternativen und wenn das dann fanfreundlicher ist, dann wird man das umsetzen.
Dennoch, Jörg, hat ja Schalke dann auch in der Mitteilung direkt drauf Hamburg oder halt das Millantor-Stadion als schon verbindlichen Austragungsort auch platziert.
Ja, in der Meldung von der DFL stand doch, diese Entscheidung ist endgültig.
Ja, in der Meldung stand es nicht drin. In der Meldung stand, vorgesehen ist. Also es gab wohl ein Schriftstück dazu, dass die Entscheidung endgültig ist. Wobei mir persönlich, also mir fehlt das Wissen darüber, ob das nur für den Termin gilt oder sondern auch für den Spielort tatsächlich. Da gibt es noch keine verbindliche Information aus meiner Sicht von irgendeiner Seite.
Ja, also die Schalker entscheiden ja nach dem Augenblick, wenn sie einen schriftlichen Bescheid von der DFL kriegen, ja, und wenn in dem drin steht, das Ding ist endgültig, die Verlegung ans Millantor ist endgültig, dann werden die das so genommen haben. Wenn vielleicht die Pressemitteilung dann, die wir jetzt alle gesehen haben, nicht hundertprozentig formuliert war, ist das die eine Sache. Aber nochmal, Schalke hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, da ohne Fans zu spielen.
Ja, das haben alle nicht. Also das haben wir auch, glaube ich, wir alle hier am Tisch nicht, weil wir einfach Bock haben auf Fans beim Fußball. Das ist ja eigentlich das, was es ausmacht. Wir haben Corona hinter uns, ne? Und haben da leidvoll erfahren müssen, wie wenig Fußball ohne Fans halt Spaß macht im Vergleich zu dem, was wir jetzt wieder in der ganzen schönen letzten Zeit erleben durften. Und allein deswegen ist es, wie es gelaufen ist, jetzt natürlich schon höchst ärgerlich. Denn ja, Malte, was wir mitgekriegt haben, ist dieses Thema Zuschauer war bei St. Pauli selbst ja nie so hoch aufgehängt, sagen wir jetzt mal vorsichtig, dass die gesagt haben, ja klar, wenn ihr dann zu uns kommt, dann könnt ihr bei uns natürlich das Stadion voll machen. Das stand ja ganz offensichtlich beim St. Pauli-Angebot so nie zur Debatte.
Genau, also es ist ja nach unseren Informationen, beziehungsweise das ist ja durchaus jetzt auch inzwischen öffentlich bekannt, dass der FC St. Pauli von sich aus gesagt hat, Leute, wir bieten euch unser Stadion an. Dabei ist es aber so, ich habe vorhin auch mit Philipp Kaufmann, dem VfL-Sportgeschäftsführer, gesprochen, dieses Angebot aus Hamburg kam. Die DFL hat gesagt, ja, können wir uns gut vorstellen. Schalke hat auch gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Dabei war allerdings völlig unklar, wie die Detailfragen aussehen. Nämlich zum Beispiel, sind Zuschauer zugelassen? Wie sieht das Sicherheitskonzept aus? Wie funktioniert die An- und Abreise am Stadion und so weiter und so fort? Und all das wurde sozusagen erstmal beiseite geschoben und trotzdem offensichtlich gesagt, ja, wir spielen am Millerntor. Und das ist auch so ein bisschen das, was der VfL dann kritisiert hat, indem er gesagt hat, ey Leute, wir sind eigentlich noch dabei, dass wir Alternativen prüfen. Und diese Alternativen hätten sich dann theoretisch am Freitagvormittag konkretisiert, um da jetzt mal reinzugehen. Also konkret stand das Weserstadion in Bremen zum Beispiel zur Verfügung, ein Spielort, wo Fans zugelassen gewesen wären, das war eigentlich alles klar. Und am Ende haben die DFL und Schalke 04 dann eben offensichtlich gesagt, nee, das lehnen wir ab, da gehen wir nicht mit und bleiben halt eben am Millerntor.
Ja. Wobei es ja am Ende vor allem Schalke 04 abgelehnt hat, wie auch aus der letzten Stellungnahme der DFL auch relativ eindeutig hervorgeht, aber das nur nebenbei. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht können wir es auch ein bisschen anders aufzäumen, diese Interessenslage, ne, die ja vielleicht auch eine Rolle spielt. Die DFL, wissen wir ja selber, auch aus langjähriger Erfahrung damit, hat halt vor allem einen Auftrag, da geht es ja darum, den Spielbetrieb zu sichern. Also deswegen auch die Ansetzung für Dienstag. Deswegen kann man, denke ich, auch sagen, auf jeden Fall zumindest mal ein klarer, drängender Vorschlag, jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, das war ja noch viel mehr, des Spielorts. Damit auch gar keiner mehr auf den Gedanken kommt, dass am Ende irgendwie dieser Termin angezweifelt wird. Und ich wage mich jetzt schon mal so weit vor zu behaupten, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt das Interesse, ob da Zuschauer hinkommen oder nicht, so hochgewichtet haben, dass es nicht doch weit hinter dem zurücksteht, was denen eigentlich wichtig ist, nämlich auf jeden Fall den Termin durchzudrücken, oder Christian?
Ja, das ist ja ganz offensichtlich. Also die wollen auf jeden Fall das Spiel stattfinden lassen. Um jeden Preis und was mit den Fans ist, ob die da hinkommen oder welche Distanzen die da zu absolvieren haben am Werktag, das ist denen eigentlich scheißegal gewesen. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Jörg, also ganz offensichtlich ist es ja so, wenn man sich die Pressemitteilungen der beiden Vereine, vor allem gestern und dann eben auch heute, durchliest, jetzt gerade aktuell direkt vor unserer Aufnahme kam noch eine von Schalke 04, ist es ja so, dass auf Vereinsebene, vorsichtig gesagt, Konflikte herrschen. Kannst du als Schalker auch die Osnabrücker Sicht so ein bisschen nachvollziehen? Oder sagst du, ihr seid sozusagen die Verursacher des Ganzen und ihr müsst die Suppe dann auslöffeln?
Ja, also die Ursache des Ganzen ist etwas, was jetzt der Verein natürlich nicht in der Hand hatte, ja. Die berühmten Holzleinbinder. Ich frage mich, warum man so eine Prüfung nicht Anfang der Sommer- und Anfang der Winterpause macht, um dann Zeit haben zu reagieren vor Heimspielen und nicht mitten in der Saison. Das ist eine Geschichte. Die andere ist, dass es in Schalke natürlich so ankam, dass Absage droht und dann wollen wir aber gerne wiederholen zum Termin, der für uns ganz schlecht ist. Dann wird also gerüchtemäßig war bei uns eben irgendein Zweitligastadion, das sich bereit erklärt hätte, auch schon unterwegs. Und dann kommt, okay, wir machen es am Millerntor. Da sagen die Fans natürlich erstmal so eine Scheiße, Dienstags 18.30 Uhr, 360 Kilometer. Aber gut, ne, wir versuchen alles. Und ich kenne auch wirklich Leute, die schon direkt nachdem das rauskam, Züge gebucht haben, die Hotels gebucht haben. Ne? Also da war schon, wie das immer ist, wenn bei Schalke irgendwas ist, dann geht es ruckzuck und die ersten 1.000 haben schon sich Hotelzimmer gebucht. Und dann kommt das natürlich bei uns an, wie, also jetzt bei den Fans. Ich meine, wir alle haben nicht bei den Vorständen auf dem Schoß gesessen, während die mit dem anderen Vorstand telefoniert haben oder mit der DFL. Wir können ja nur gucken, was ist jetzt rausgekommen. Und dann siehst du, also aus Schalker Sicht das natürlich so, jetzt ist eine Entscheidung getroffen, ja, Millerntor. Alle denken natürlich mit Zuschauern. Sonst hätte ja auch der Pressechef von Schalke nicht als erste Reaktion auf, wir prüfen aber noch einen anderen Ort, gesagt, hey, jetzt ist aber gut, weil jetzt haben wir doch eine Entscheidung getroffen gehabt. Die DFL hat gesagt, das ist endgültig die Entscheidung. Und unsere Fans haben schon Fahrten gebucht, Hotels gebucht. Also da machen wir jetzt nicht mehr mit. So. Das natürlich, wenn das das erste Angebot gewesen wäre, wir können Bremen oder Hannover machen, hätte doch jeder Schalker sofort gesagt, ja prima. Ne? Haben wir eine Stunde 10 nach Hamburg hin und zurück, 2 Stunden 20 sind wir eher im Bett. Ne? Und so weiter und so fort. Also das ist doch klar.
Was ich dann aber nicht verstehe, sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, also wir in Osnabrück hatten tatsächlich gestern Abend auch schon Kenntnis darüber, dass es beim Thema Zuschauer auf St. Pauli Probleme gibt. Also sprich, dass die auf jeden Fall nicht so unterwegs sind, dass sie sagen, ja komm, wir machen die Stadiontore für euch alle auf und ihr könnt auf jeden Fall alle rein. Da gab es wohl ursprünglich den Gedanken, zum einfach alle reinzulassen, die vielleicht jetzt schon Tickets haben, um auch den Organisationsaufwand möglichst gering zu halten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, was in Hamburg los ist. Ne? Die spielen heute Abend gegen den HSV, können aufsteigen. Ob dann überhaupt noch irgendjemand für irgendeine Ticketing-Organisation bei denen zu haben wäre in den nächsten Tagen, ne? Wissen wir alle, wie das läuft. Und noch dazu, ne, sind die Sicherheitsbehörden halt massiv gefordert. Ne? Also da ist das Spiel, dann ist Hafengeburtstag nächste Woche, da ist irgendwie die Online-Marketing-Rockstars ist, glaube ich, also irgend so eine krasse Messe. Das hatte man eigentlich alles auf dem Schirm und hätte man auch auf Schalke auf dem Schirm haben können. Deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum das mit den Zuschauern dann auch so seitens Schalke ja so offensiv kommuniziert worden ist. Und den als zweiten Punkt habe ich auch nicht verstanden und das verstehe ich auch nach wie vor nicht, muss ich ehrlich sagen. Wieso ist man gegen eine Verlegung jetzt aus Schalker Sicht, wo doch eine fanfreundlichere Alternative offensichtlich zur Verfügung gestanden hat, zum selben Spieltermin und sogar noch näher dran in Gelsenkirchen. Also das ist für mich eigentlich die Kernfrage, wo ich nach wie vor gerne Antwort auch aufs Schalker Sicht drauf hätte.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!